nochmal. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Geschichte und Ästhetik der Audiodesign und digitalen Medien. Genau. Für alle, die jetzt erst zuschalten, ich hatte das eben schon mal gesagt. Was erwartet Sie dieses Semester? Die Ästhetik, Technik und Kulturgeschichte und Werkgeschichte von Computerspielen in dieser Vorlesung. Details zu dieser Vorlesung gibt es dann gleich noch. Es gibt parallel im gleichen Modul die Veranstaltung Spielgeschichte, die findet donnerstags statt. Die ist mit dieser hier verschränkt, also dass wir hier einen historischen Überblick haben und am Donnerstag einen systematischen Überblick über Computerspiele geben. In dieser Vorlesung geht es nicht nur um Spiele, sondern eben auch um die ganzen Kontexte, insbesondere um die Populärkultur und Computergrafik, Visual Effects und digitale Medien in ihrer Entwicklung, vor allem im 20. Jahrhundert. Dann haben wir mit Jens, der gerade gegangen ist, den sehen Sie morgen zum ersten Mal und am Donnerstag dann auch die Computerspielentwicklung, also Computerspielprogrammierung mit Unity und die Vorbereitung auf Ihr Spielprojekt im dritten Semester und in diesem Modul auch einen Kurs zu Game Design, das mit Daniel und Cyrus abgehalten wird. Und einen Kurs in 3D-Grafik, der eigentlich vor allem als Übung ausgelegt wird, die montags sein wird. Das ist nicht nächste Woche, das ist der 1. Mai, sondern erst ab dem 8. Mai, was allerdings mit Jens Unity-Übung verschränkt wird. So, und damit ist eigentlich Ihr Semester voll. Es gibt noch einen Kurs in Medienanalyse, da machen Sie alles außer Spielen, weil Sie in dieser Vorlesung eine Medienanalyse zu Spielen machen werden. Dazu komme ich aber dann im Verlauf der Einführung. So, das ist jetzt alles sehr viel, Sie werden das aber so in den ersten zwei Wochen wird sich das dann alles finden. Sie können uns jederzeit ansprechen, selbstverständlich, wenn Sie wissen wollen, wie das alles zusammenhängt. Jetzt erkläre ich Ihnen erstmal den Plan in diesem Semester, nämlich die Medialität des Computerspiels. Das Computerspiel steht im Zentrum dieser Vorlesung, aber wenn Sie Computerspiele verstehen, verstehen Sie vieles andere auch, insbesondere digitale Medien, die sich um Computer aufbauen. Weil die Computerspiele, das werden wir noch sehen, die wesentlichen Trigger sind für den Fortschritt, den technischen. Also sehr vieles in der Geschichte der Computer entwickelt sich eigentlich entlang von Computerspielen, am Anfang nicht. Anfang sind es Büroanwendungen, also nach erstens militärischen, dann Büroanwendungen. Aber die Demonstration, was kann man eigentlich mit diesem System so alles machen, sind fast immer Computerspiele. Und heutzutage ist der technische Fortschritt der Desktop-PCs und aber letztlich auch der Smartphones und der Tablets sehr stark dem Umstand geschuldet, dass man immer bessere Grafik, immer besseren Sound braucht, immer schnellere Rechner. Und der Hauptkunde davon sind nicht die Betriebssysteme oder die Textverarbeitungsprogramme, sondern die Spiele und die Spielanwendungen. Und wenn man dann die Infrastrukturen hat, dann nutzt man es halt auch für halbtransparente Menüleisten, aber deswegen entsteht es nicht. Also Spiele sind jetzt in ihrer medialen Vielfalt dann auch was ganz Besonderes. Jedes Medium ist was ganz Besonderes, aber sie sind besonders komplex, wenn man sie mal auseinandernehmen möchte und verstehen möchte. Warum ist das so? Zum einen sind es technische Medien. Alle Medien sind technisch, also mit denen wir es hier zu tun haben. Es gibt natürlich auch so das normale Gespräch oder so, das läuft dann nicht technikvermittelt. Aber mit den Medien, mit denen wir sie konfrontieren, vor allem Film, Fernsehen, Radio und digitale Medien, die brauchen eine technische Plattform. Bei Computerspielen das Besondere ist, dass die historisch viel größeren Wandlungen unterliegt, als sagen wir mal der Film, der heutzutage doch seit vielen Jahren auf DVD oder auf Blu-ray geschaut werden kann und historisch sich dann von den Filmrollen herleitet. Aber im Grunde genommen, wenn Sie heute einen Film sich anschauen wollen, auch einen Film von 1930, dann besorgen Sie den sich entweder auf einer Scheibe oder als Datei und dann können Sie den anschauen. Bei Computerspielen brauchen Sie halt noch diese Plattform dazu oder Emulatoren. Es ist viel schwieriger, die Geschichte der Computerspiele nachzuspielen, als die Geschichte des Films nachzuschauen oder die Geschichte des Radios nachzuhören, weil sich diese technischen Plattformen viel stärker und viel schneller verändern, so wie Computer eben auch. Aber da es eben der Computer hier nicht nur ein Abspielmedium ist, sondern im Prinzip der Herz der gesamten Angelegenheit, braucht man für jedes Spiel letztlich auch die Plattform, die dazugehört. Und man muss als User eigentlich nur die linke Seite kennen, also irgendwie die Konsole in dem Fall, und vielleicht diese Software-ROMs haben. Als Entwickler und als Computerspielwissenschaftler müssen Sie allerdings auch so ein bisschen was zu der Codierungsseite wissen. Also wie entsteht es eigentlich, wie funktioniert es innen, was sind so die Abläufe? Das ist auch der Grund, warum wir möchten, dass sie Computerspiele programmieren können. Nicht, weil wir glauben, dass sie Programmiererinnen oder Programmierer werden. Das können sie, wenn sie vielleicht Informatik dann im Kombifach haben, sich überlegen. Aber eigentlich sind dafür andere zuständig, für die harte Seite der Codierung. Aber sie verstehen dieses Medium erst, wenn sie mal ein paar Zeilen Code lesen können, wenn sie wissen, wie sie mit Programmierern zusammenarbeiten. Und das ist der Grund. Auch bei der 3D-Grafik gehen wir nicht davon aus, dass sie Grafikerinnen und Grafiker werden. Es gibt spezialisierte Ausbildungen dafür. Die gehen dann auch über ein ganzes Studium und nicht mal so einen Kurs in einem Semester. Aber auch hier gilt, sie verstehen die Arbeitsabläufe, wenn sie schon mal zumindest so die grundlegenden Handgriffe kennen. Und auch dann sind sie in der Lage, mit den Spezialisten später besser zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, was brauchen die eigentlich. Gut, dann sind Spiele selbstverständlich audiovisuelle Medien. Also interaktive Bild- und Klangwelten, so Spiele wie Trauma oder Patapon, wenn Sie das kennen. Also wenn Sie es nicht kennen, ist nicht schlimm. Ich habe immer so ein paar, hier auf den Folien ein paar Beispiele, die Sie jetzt im Zweifel auch noch nie von gehört haben. In Trauma, da bewegen Sie sich halt durch so eine fotografierte Welt, im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure. Und das lebt vor allem, das ganze Spiel lebt von seiner Bildmächtigkeit, also von so symbolischen Bildern. Und Sie können manchmal so Gesten zeichnen. Ja, aber es ist vor allem halt eine interaktive Bildwelt, und Patapon ist vor allem eine interaktive Klangwelt, weil Sie im richtigen Rhythmus dort klicken müssen, um die Herausforderungen der Level zu bewältigen. Audiovisuelle Medien kennen Sie natürlich auch aus Filmen und Fotografie, die selbstverständlich mit Bild und Ton auch arbeiten. Dann kommen noch narrative Medien dazu. Spiele sind auch Erzählräume. Nicht alle Spiele gleichermaßen, manche eigentlich gar nicht. Also das berühmte Tetris, was in dem Zusammenhang immer genannt wird, erzählt Ihnen keine Geschichte. Sie können am Ende eines Tetris-Spiels eine Geschichte erzählen, so was da passiert ist und wo Sie gescheitert sind und was Sie dann doch noch geschafft haben und wie Sie im letzten Moment noch. Also Spiele provozieren Geschichten, aber erzählen sie nicht immer. Aber es gibt eine Menge Spiele, die schon sehr früh angefangen haben, sich auch als narratives Medium zu begreifen. Und wenn Sie zusammennehmen, audiovisuelle und narrative Medien, das sind die Analyse-Dimensionen für Film. Da können Sie die Geschichte analysieren, was wird eigentlich erzählt, wie sind die Figuren, wie ist das Setting, solche Dinge. Oder die Bildwelten, wie ist die Bildaufteilung und insbesondere die Montage, der Schnitt, also wo wird an welcher Stelle mit welcher Kameraeinstellung gearbeitet. Das sind so die klassischen Analyseformen des Films. Das brauchen Sie bei Spielen auch, aber eben nicht nur. Bei Spielen brauchen Sie noch mehr, denn Spiele sind auch ludische Medien, also Ludus, das Spiel. Das sind einfach komplexe Regelsysteme. Und es ist nicht nur, das Regelsystem ist nicht einfach nur so eine Rahmenbedingung, innerhalb derer Sie sich bewegen, sondern mit den Regeln lässt sich auch einiges darstellen und einiges ausdrücken. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, aber bei Civilization, bei der Reihe, ist halt die Frage, wer ist wie stark, was wird gefördert, ist es militärisch gut oder sollten Sie besser die Religion und die Kultur fördern? Damit kann man als Spieleentwickler Aussagen darüber treffen, wie sich Zivilisationen entwickeln. Ob das jetzt historisch richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber Sie können dadurch, dass Sie bestimmte Items oder bestimmte Aufbauten mit dieser oder jene Stärke versehen und sagen, wer die Kirche hat, der kann so richtig loslegen, die Religion zu entfalten, der sagt etwas aus über Kirchen und über die Einstellung zur Religion. Einfach nur dadurch, wie das im Regelsystem verankert wird. So, und insofern haben neben der Darstellung, also wie wird die Kirche auf dem Bild gezeigt, oder der Erzählung, wie baut sie sich in die Rahmenhandlung ein, haben bei Spielen die Gegenstände, mit denen man es zu tun hat, durch ihre Einbettung in Regelsysteme auch noch einen medialen Wert, den man entsprechend raussuchen muss. Und es gibt natürlich sowas wie in Super Mario Galaxy, also da ist der mediale Ausdruck ist da ein anderer über diese Regelsysteme, da geht es tatsächlich mehr um das Spielerlebnis und nicht so sehr um den Aufbau des Mushroom Kingdoms. Aber auch da ist der Kern, deswegen spielt man Mario, nicht wegen der packenden Hintergrundgeschichte, vielleicht wegen der schönen Bildwelten, aber vor allem wegen der Regeln, also wegen des Weltaufbaus und dem Umgang mit der Spielfigur und dass Sie da die entsprechenden Herausforderungen bestreiten. Also das kommt noch dazu, Sie müssen neben Bild und Ton und Erzählung auch noch die Regelsysteme und deren Verknüpfung mit der Darstellung analysieren. Und hinzu kommt ja auch noch, dass das Spiel selber erst in die Welt kommt, wenn es gespielt wird. Also Sie haben erstmal das Spiel als Objekt, das steht irgendwie auf Ihrer Steam-Library oder im Laden. Das ist aber noch kein Analysegegenstand. Aber im Gegensatz zum Film, den können Sie abspulen und dann können Sie auch rausgehen und wieder reinkommen, der läuft dann erstmal weiter. In so einem Spiel passiert lange Zeit nichts. Es kann sein, so in Civilization, wenn Sie nichts machen, dann wird der Computer irgendwann die Welt übernehmen. Aber nichtsdestotrotz, das Spielerlebnis entsteht erst im Spiel. Und da gibt es einige Spiele, die verlangen von Ihnen mehr Performance oder Performativität als andere. Und wenn Sie jetzt aus Theater und Medien kommen, dem Studiengang, dann wird Ihnen der Begriff bekannt sein. Es ist auch sehr ähnlich. Also Sie müssen als Spieler wirklich aktiv werden und das hat was von Performativität, denn dadurch entsteht auch eine Form des Ausdrucks der Spieler. Und es gibt so Spiele wie Just Dance zum Beispiel oder SingStar, das lebt ja nur von der Performativität. Also da geht es weder um die Story noch um die tollen Bilder, die Sie da zu sehen bekommen, noch um komplexe Regeln, sondern tatsächlich darum, dass Sie einfach besser tanzen oder beziehungsweise so tanzen, dass das System es als besser bewertet oder besser singen als Ihre Mitspieler. Piano Legends ist, wenn Sie das mal sehen wollen, ein Spiel, was wir entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob es noch im Listmuseum steht. Das haben wir mal als Listmuseum, also fürs Listmuseum gebaut. Ist ähnlich wie Guitar Hero, aber als Klaviervariation mit Musik von Franz Liszt, sodass Sie dort im Museum das Interface des Komponisten mal spielerisch erfahren können. Sie können auch gegeneinander antreten und müssen halt zum richtigen Moment diese Töne da auf der Klaviatur spielen und dahinter tönt dann großartige Musik, wie man das aus Guitar Hero auch kennt, so dass man so drei Knöpfe drückt, aber die ganzen Liebesträume da irgendwie erklingen. So, also das sind fünf Dimensionen Technik. Die Technik müssen Sie bei Spielen viel stärker berücksichtigen als bei anderen Medien, weil es viel stärker verwoben ist, direkt mit der Technik. Sie haben die audiovisuellen Darstellungen, wobei das eigentlich auch zwei Dimensionen sind, nämlich Bild und Ton. Sie haben die Narration als Analyse-Dimension, die Ludition, also die ganzen Regeln und die Performativität, um überhaupt das Medium annähernd zu verstehen. Man kann jetzt sagen, und das sagen sich meine Kollegen, wobei ich Ihnen das auch mal sage, Computerspiele, so etwas provokant, sind generalisierende Medien. Das sind nämlich interaktive Filme. Und Sie können sagen, ein Film ist einfach ein Spiel ohne Interaktion, also es ist eine lange Cutscene. Und wenn Sie Metal Gear Solid kennen, dann haben Sie halt mal anderthalb Stunden Cutscene, das kann da schon mal vorkommen, das würden andere ins Kino bringen. So, also das könnte man jetzt, es gibt auch Spiele, die versuchen das, also eben ganz berühmt die Quantic Dream Reihe, also so Heavy Rain, Beyond Two Souls, und ich glaube das nächste ist gerade in der Mache, die mit wenig Interaktivität auskommen und sie haben auch wenig Einfluss auf den Geschichtsverlauf. Ja, es gibt 27 verschiedene Enden, aber am Ende fächert sich das dann so auf und zwischendurch können sie eher sagen, ich gehe jetzt mal nach links oder ich gehe nach rechts, also es passiert gar nicht so viel. Aber das Gesamterlebnis ist mehr als ein reines Filmerlebnis, sondern Sie haben durchaus Handlungsmöglichkeit und haben auch das Gefühl, Sie übernehmen eine gewisse Form von Verantwortung für die Figuren. Und insofern gibt es das als Genre interaktive Filme, das so seine eigene Geschichte hat, aber Spiele haben sehr viel Ähnlichkeit mit Filmen und wenn Sie Filmanalyse betreiben, können Sie die Terminologien dort auch häufig auf Spiele anwenden. Dann gibt es natürlich Serien, interaktive Serien. Die Telltale sind da ganz vorne. Und das serielle Prinzip gibt es auch aus dem Film, aber vor allem aus dem Fernsehen. Und daran orientiert sich das auch mit den typischen Cliffhangern, mit dem, was bisher geschah und dem Aufbau jeder einzelnen Episode. Das hat in den letzten Jahren so doch wieder verstärkt zugenommen. Es gab schon recht früh die ersten Spielserien, aber so richtig fing das eigentlich erst mit Telltale an, die ja regelmäßig jetzt sich auch an bekannte Franchises dranhängen, Game of Thrones oder eben hier die Fables-Reihe. Das ist von der Serie, also von der Medialität ähnlich funktioniert wie Fernsehserien und kann auch so analysiert werden, hauptsächlich natürlich dann unter narrativen Gesichtspunkten. Spiele sind interaktive Bilder, hatte ich ja schon gesagt, interaktive Bildwelten und auch da gibt es Spiele, die sich mehr um die Bildlichkeit kümmern als andere. Gorogoa, was jetzt, ich habe das glaube ich seit 4 Jahren in meiner Vorlesung drin und jedes Jahr kommt es bald raus, dieses Jahr bestimmt. Also wenn man bei Steam schaut, ist es ganz bestimmt jetzt angekündigt für 2017. Hat schon Preise gewonnen, als es noch ein Prototyp war, ist es ja immer noch. Faszinierend, also schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie einen Rechner aufhaben, also zum Rechner, Sie können bei mir gerne Rechner aufhalten, Sie dürfen auch Handys einschalten, wenn Sie sie leise stellen. Ich weiß, die Verführung ist immens, Facebook und andere WhatsApps zu öffnen. Damit muss ich leben. Ich weiß nicht, was Sie auf Ihren Bildschirmen treiben. Eine Regel: gucken Sie keine Filme, die so hinter Ihnen die Zuschauer lenken. Naja, so Bewegtbilder sind immer ein bisschen anstrengend. Also Sie müssen hier nicht erscheinen. Sie sehen, ich nehme das alles auf. Sie kriegen die Folien und die MP3s. Aber wenn Sie hier sitzen, dann wollen Sie hier auch sitzen. Das ist schon in Ordnung. So, wenn Sie dann Ihren Rechner aufhaben, dann können Sie zum Beispiel die Dinge, die ich Ihnen hier zeige, mitgoogeln. Also dann haben Sie was zu tun, man dattelt ja so gerne rum an dem Bildschirm. Aber dann können Sie sich die Filme, können Sie sich vielleicht nicht als Film anschauen, aber schauen Sie sich mal solche Spielbeispiele an. Das erweitert Ihr Repertoire. Das ist eines unserer Ziele in dem Semester, dass Sie überhaupt mal einen Einblick in die Geschichte des Mediums bekommen und auch in die Vielfalt, dass man wegkommt von der Vorstellung Spiele. Das sind halt vor allem diese entweder Shooter oder diese Three-Match-Dinger da, wo man irgendwie drei Bonbons zusammenklicken muss, sondern Spiele als Medium sind deutlich reichhaltiger und haben auch eine lange Geschichte. Also interaktive Bilder sind es allemal. Insofern müssen Sie alle Beschreibungen, die Sie bei Bildern kennen, von der Symbolik, Bildaufbau, die Perspektiven etc., können Sie sofort auf Spiele anwenden. Wenn Sie ein Foto analysieren können, können Sie das auch mit Screenshots machen oder mit der bestimmten Einstellung, die man in so einem Spiel manchmal sieht. Sie können auch interaktive Comics draus machen, wenn Sie Framed das Spiel kennen. Das lebt davon, dass Sie die Geschichte, die erzählt wird, umstellen. Also Sie können die Panels des Comics verschieben und dadurch entsteht dann eine leicht andere Geschichte. Und wenn Sie jetzt hier, der rutscht da runter, wird erschossen. Jetzt müssen Sie aber erst die Taube nach links ziehen, dann fliegt die Taube weg und lenkt den Schützen ab und Sie kommen durch. Also so funktioniert dieses Spiel und jedes Panel bewegt sich dann so ein bisschen, sodass Sie im Grunde genommen einen interaktiven Comic haben. Wenn Sie aus der Literaturwissenschaft oder Germanistik kommen, interaktive Texte sind eigentlich fast die ersten Computerspiele sind, also die sind nicht die ersten, aber Mitte der 70er Jahre geht das los mit interaktiven Texten, Textadventures, wo Sie, heute heißt es Interactive Fiction, wo der Computer Ihnen Text präsentiert und Sie müssen dann auf Text zurück eintippen, gehe nach Norden, schau in die Truhe, lies dieses Buch. Das ist ein Genre, was sich bis heute so als Nische hält, wurde natürlich dann durch die grafischen Möglichkeiten überschwemmt. Aber es gibt bis heute Leute, die interaktive Texte entwickeln und da ist zum Beispiel Device 6 ein ganz berühmtes Beispiel, in dem sie sich durch diesen Text durcharbeiten, aber den Text selber, der Text ist dann auch irgendwie begehbar, dann müssen Sie den Bildschirm drehen und dem Text folgen und manchmal in bestimmte Wörter klicken oder dann haben Sie so kleine Puzzles, aber im Wesentlichen ist es was für Menschen, die gerne lesen und die am Bildschirm auch lesen können. Und dann haben Sie natürlich Musik, also alles, was Sie an Musik analysieren und Audio analysieren können, das brauchen Sie auch bei Computerspielen, wie bei Filmen ja auch, wenn Sie sich nicht nur mit Stummfilmen beschäftigen, wobei die auch nie stumm waren, weil es ja immer irgendwie eine Klavierbegleitung gab. Aber zumindest die gesamten Analyseformen der Musik brauchen Sie auch bei vielen Spielen, nicht bei allen. Und die Frage ist, wie wird Sound im Spiel eingesetzt, wird uns auch noch beschäftigen. Musik selbst heißt ja auch Musik spielen, heißt es ja nicht umsonst. Und wie gesagt, die Performance, Schauspiel ist selbstverständlich auch ein Spiel. Hier sehen Sie Johann Sebastian Joust, was Sie hier auf dem Spieleabend auch mal kennenlernen. Ein Spiel, was ohne Bildschirm auskommt. Sie haben nur diesen Move-Controller in der Hand und das Ziel besteht darin, den Move-Controller so lange wie möglich unbewegt zu halten. Also wenn Sie den zu schnell bewegen, dann sind Sie raus oder Sie verlieren einen Punkt. Das ist erstmal ganz harmlos, jetzt stehen die da wie mit so Kerzenhaltern, aber das Spiel verbietet nicht, die Controller der anderen zu bewegen. Genau, also es ist, wir betreiben das hier als Kampfsport, man kann es auch als Tanz begreifen, aber Sie werden das noch kennenlernen, wie hier Joust gespielt wird. Das ist aber ein Spiel, was ausschließlich von der Aktivität, der körperlichen Aktivität der Spieler lebt, weil es gibt keinen Bildschirm, also es gibt einen, aber den guckt man eh nicht an, es gibt Sound, es wird eine Musik gespielt von Johann Sebastian Bach oder wechselnd und wenn die schneller spielt, die wird manchmal beschleunigt, dann können sie sich auch schneller bewegen, weil dann die Toleranz des Controllers runtergeschraubt wird, wenn sie langsam ist, müssen sie wieder langsamer werden und dann entstehen ganz merkwürdige Verschiebungen, die wir hier im Innenhof oder im Atrium dann durchaus auch ganze Abende ausprobieren. So, also Spiele sind, und das kommt dazu, auch interaktive Systeme. Also neben den ganzen anderen Medien, also Spiele hat was vom Theater, Spiele hat was vom Film, von Bild, von Buch, von Musik. Und es hat auch was Eigenes, nämlich es sind Systeme, die Sie entdecken und erkunden können. Das ist in den letzten Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, im Fernsehen viel stärker in den Serien zu sehen, dass sie bei einigen dieser Serien diese Idee haben, sie haben diese Figurenkonstellation, jetzt guck mal, was da passiert. Game of Thrones ist ein schönes Beispiel, wo der Autor selber noch nicht weiß, wie es ausgeht. Und inzwischen ist er auch von der Serie überholt worden. Und man auch als Zuschauer immer merkt, also es gibt keine heiligen Kühe, es gibt keine Stars, es gibt keinen, der bestimmt bis zum Ende überlebt. Und man weiß nicht, wie es weitergeht, aber wenn was passiert, dann handeln die Figuren einfach in ihrer Erzähllogik entsprechend. Und zur Not muss dann halt einer sterben. So, und das ist bei Game of Thrones so eine Wahrnehmung, man hat es eigentlich nicht mit der Geschichte zu tun, sondern mit dem emergenten System. Das System, weil wir sehen halt eine Aktualisierung dieses Systems, wenn mal wieder eine Folge kommt, und guckt, wie sich dieses System verhält. Und jetzt gibt es ein sehr schönes Spiel, Crusader Kings 2 heißt das, was eine ganz ähnliche Konstellation hat, aber mit dem feudalen Mittelalter. Das fängt 1188 an und sie können sich, glaube ich, bis ins 17. Jahrhundert vorarbeiten. Sie müssen ihre Dynastie überleben lassen. Sie ist egal, es gibt keine Figur, an der sie hängen. Sie müssen nur rechtzeitig ihre Kinder verheiraten und dann mit den Erben entsprechend weiterarbeiten. Und sie verstehen, wenn sie dieses Spiel eine Stunde spielen, verstehen sie Feudalismus besser, als sie es je im Geschichtsunterricht gemacht haben, weil sie tatsächlich die ganzen Abhängigkeiten, aber auch die Vorzüge kennenlernen, die man in so einem Feudalsystem hat, wie das Wirtschafts- und das Erbsystem funktioniert. Also es ist ein fantastisches Spiel, um historisches, wirklich auch akkurates Wissen über so eine bestimmte Herrschaftsstruktur und dann aber auch eine Verwaltungsstruktur zu haben. Das ist das eine. Jetzt gibt es dafür aber auch einen Mod, einen Game of Thrones Mod, Crusader Kings 2 Game of Thrones, in dem sie das gesamte Szenario widerspielen können, aber was wäre, wenn Ned Stark überlebt hätte? So, und dann, oder wenn, also da kann jeder gewinnen. Im Grunde genommen hängt es von Ihnen ab, wie Sie das Schicksal in Winterfell weiterspielen. Und da sehen Sie dann diese Verschränkung, dass Erzählungen heute zum einen transmedial geführt werden. Also Game of Thrones ist ein gutes Beispiel, weil Sie das Buch haben und die Fernsehserien. Da gibt es aber auch Brett- und Kartenspiele, Comics. Also es gibt alle möglichen Formen der Sekundärtum. Es gibt das Computerspiel von Telltale, aber das im Prinzip eine Nebenfamilie aufmacht, die man in der Serie gar nicht kennt, sodass man auch hier nicht weiß, wie es weitergeht. Und es gibt verschiedene Computerspiele, aber das vermutlich am dichtesten an der Systemik des Settings ist eben dieser Crusader Kings Mod, weil sie dort die Welt von Winterfell als System begreifen können. So, das wären transmediale systemische Interpretationen. Da komme ich aber noch im Laufe des Semesters drauf zurück. So, jetzt ist die Frage, wie nähern wir uns diesem ungemein komplexen Medium? Das müssen wir Sie langsam vorbereiten, weil Computerspiele in der Schule auch kein Gegenstand sind. Also Texte können Sie rauf und runter, also weiß nicht, ob Sie es können, aber zumindest haben Sie es, seit Sie in der Schule sind, haben Sie es mit Texten, Textgattungen, Textinterpretation, Texterzeugung, also Textkompetenzen haben Sie zumindest in der Schule sehr intensiv behandelt. Wir erwarten auch, dass Sie die weiter können, also wir erwarten ja von Ihnen, dass Sie schriftlich ausarbeiten und schreiben können, solche Dinge. Und sofern Sie jetzt nicht Germanistik als Kombifach haben oder Anglistik, haben Sie es dann auch mit Texten bei uns weniger als Medium zu tun, sondern mehr als Werkzeug, mit dem Sie sich dann ausdrücken können. Film gibt es in manchen Schulen, zumindest wird es dann schon mal im deutschen Unterricht aufgelegt oder im englischen Unterricht, schaut man auch schon mal einen Film und redet darüber. Also Filme werden grundsätzlich ernst genommen, auch im Schulunterricht. Bei Computerspielen ist es sehr, sehr stark vom Lehrer abhängig und manchmal hat man einen, der auch mal ein Spiel auflegt, aber so richtig weiß die Schule nicht, wie sie mit Spielen umgeht, außer sie verbietet es. Also, oder versucht ihnen zu zeigen, es gibt doch noch was anderes, ich weiß, sie spielen viel, machen sie doch mal was Sinnvolles in ihrem Leben. Also Schule und Spiel ist häufig so ein bewahrpädagogischer Ansatz und Eltern sind da nicht besser, weil auch die sich eher sorgen darum, dass Spiele so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber sozusagen wenig gehaltvoll sind. Das ist so die Groschenromane der Medien, sind Computerspiele. Da kann man zwar viel Zeit mit verbringen, aber es bringt einen nicht weiter. So, das wird der ein oder andere von Ihnen sicherlich auch gehört haben, schon im Leben. Und deswegen ist die Frage, wie nähert man sich dem, wenn Sie voller Vorurteilen und so auch aus so einer Rechtfertigungshaltung herauskommen, weil ich mag es doch, aber ich weiß gar nicht genau warum. Und ich kann es auch nicht so genau erklären, deswegen so versucht man da sich irgendwie durchzuschiffern. Ich kenne das, weil ich in den 80ern die gleichen Diskussionen hatte. Allerdings noch nicht so schlimm wie Sie heute, da gab es die Debatte um schädliche Wirkung noch nicht. Also das fing damals an, also wir flogen noch unter dem Radar aber der Zeitbedarf war damals nicht anders als heute. So, aber wir wollen uns jetzt die Frage stellen, was ist eigentlich Computerspiel, wie kann man sie ästhetisch beschreiben? Geschichte und Ästhetik heißt die Vorlesung. Was ist eigentlich Ästhetik? Es gibt ganz allgemein von Herrn Schnell ein Buch, es gibt gar nicht viele Bücher zur Medienästhetik speziell, sondern immer nur, also es gibt spezielle Ästhetiken, so Filmästhetik und Musikästhetik, aber nicht so sehr für Medienästhetik im Allgemeinen. Das ist eines der wenigen Bücher, was er geschrieben hat. Und er schreibt, dass jede Form des audiovisuellen Ausdrucks, zwar noch vor der interaktiven Medienzeit, also vor allem Film, Fernsehen, Radio, Bilder, besitzt eine spezifische, ihr zugrunde liegende und nur ihre eigene Weise der Wahrnehmung. So, also wie Sie ein Bild sehen oder wie Sie einen Film sehen. Diese ist nicht identisch mit dem, was gezeigt und gesagt wird. Das ist sehr wichtig, wenn schon bei der Filmanalyse werden Sie feststellen, wir wollen bei einer Filmanalyse keine Nacherzählung der Handlung. Und bei einer Spielanalyse ist es ganz ähnlich, da geht es nicht darum, dass Sie nochmal erzählen, was man in dem Spiel alles erleben kann oder wie man von Level 2 in Level 3 kommt. Das ist nicht die Aufgabe einer Analyse, sondern das ist halt die, also es ist ein Teil davon, so kurze Zusammenfassung, aber diese Form der Wahrnehmung, das ist das, was uns interessiert. Sondern sie besitzt ihre Spezifik in der Art und Weise, wie sie die ihr eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, ihre Techniken, ihre Mittel zur Verarbeitung von vorgegebenen oder hergestellten Materialien einsetzt. Im letzten Semester haben Sie ja schon was zu Filmanalyse und Bildanalyse gehört. Also beim Film wäre es klassischerweise der Schnitt, die Einstellung, die Perspektive, dann aber auch Lichtsetzung, Bildgestaltung. Das sind so spezifische Formen, spezifische Art und Weise mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Also wir haben halt die Kamera und wir haben halt klassischerweise dann dieses Filmband, was da durchläuft, das kann man zerschneiden und wieder zusammenkleben. Und das, daraus entstehen dann bestimmte Möglichkeiten, die den Film auszeichnen. Also ihre speziellen Techniken und die Mittel zur Verarbeitung der vorgegebenen oder hergestellten Materialien einsetzt. Das gibt es bei Filmen, das gibt es aber auch bei allen anderen Medien. So die Art und Weise der Produktion, es gibt bestimmte technische Rahmenbedingungen, aber dann auch bestimmte Formen, wie man es erstmal herstellen muss. Demnach steht in der Medienästhetik das Wie dieser Wahrnehmung im Mittelpunkt. Verwirrend ist hier vielleicht das Wort Wahrnehmung. Also Wahrnehmung ist jetzt nicht nur der Betrachter damit gemeint, sondern die Art und Weise, wie dieses Medium wahrgenommen werden kann. Und wir schauen uns nicht an, was Sie sehen, sondern wie ist es gestaltet, was Sie da zu sehen bekommen. Jetzt gibt es drei Analyseformen in der Ästhetik, die Sie betrachten können. Das ist einerseits die Urheber- oder Produktionsästhetik. Da geht es um ganz allgemeine Fragen, wie ist das Werk eigentlich entstanden? Ich habe dazu gleich eigene Folien. Als zweites die Werk- und Formästhetik, wie ist das Werk aufgebaut? Es geht um das Wie der Wahrnehmung und um die Wirk- oder Rezeptionsästhetik, wie wirkt das Werk auf den Betrachter? So, und die Entstehungsanalyse oder Produktionsästhetik, die fragt nach so Dingen, wer hat es gemacht, wann, unter welchen Bedingungen, was bedeuten diese Bedingungen vielleicht für das fertige Werk? Also vieles erklärt sich allein schon dadurch, dass man weiß, das waren nur zwei Leute, die das gemacht haben. Oder die hatten nicht genug Filmmaterial dabei, dann mussten sie auf der Fahrt immer mal so ein paar Lücken lassen und dann entstand der berühmte Jump Cut. Das war ein wichtiges ästhetisches Mittel, aber sozusagen aus der Not der Zeit geboren, dass sie gar nicht so viel Filmmaterial dabei hatten. Oder es gab keine Komparsen, sie hatten auch kein Geld, dann haben sie Privatleute angesprochen, die da rumstanden und dann entstand der soziale Realismus, weil man tatsächlich mit Laiendarstellern, also die gesellschaftlichen Umstände, viel besser einfangen konnte als mit hochbezahlten Schauspielern. Und das war überhaupt nicht der Wunsch, das waren diese zwei Beispiele aus der Filmgeschichte, das war nicht unbedingt der Wunsch der Macher, aber dadurch entstand eine ganz eigene Form und auch Anmutung des Werks und wurde dann später imitiert. Aber es lässt sich am besten erklären über die Produktionsbedingungen. Auch wann es entstand, wo es entstand, was waren da überhaupt für Möglichkeiten vor Ort, welche Größe, welches Material stand zur Verfügung, Fundstelle, wo haben Sie es her? Ist es ein gefundener Film oder ein Spiel? Ist es eine Kopie, die Sie aus dem Netz haben? Gucken Sie sich nur auf YouTube an. Wer ist der Besitzer? Solche Fragen kann man da stellen. Wer ist die Zielgruppe des Werkes? Und wie ist es verteilt worden, Distributionsform? Das ist alles noch, also man hat so den Eindruck, da geht es nur so um die Rahmenbedingungen. Also man guckt noch gar nicht das Werk selber an, sondern alle Meta-Tags, die Sie so finden können, wer hat mitgemacht, wer hat es finanziert, etc. die Sie dazu aufmachen können. Hier sehen Sie mal die Entwicklung von Plants vs. Zombies, wenn Sie das Spiel kennen. Das sah nicht immer so aus, wie es dann später aussah, sondern war erstmal ein ganz cooles Spiel. Das ist insofern wichtig, weil Sie ja auch eigene Spiele entwickeln sollen. Und im Kopf werden Sie die immer vergleichen mit den super Titeln, die Sie so kennen und immer denken, boah, das ist aber ganz schön müde, was wir hier machen. Alle Spiele haben so angefangen. Und was Ihnen fehlt, ist das Polishing und natürlich so dann 300 Personen, die drumherum das, die ganzen Art-Assets entwerfen. Aber die Spielidee, die kann man schon sehr früh feststellen, kann man auch schon sehr früh verfeinern, bevor das Spiel dann so toll aussieht, wie es dann, oder auch sich so toll spielt, wie dann zu Zeiten der Veröffentlichung. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, sich nicht nur die Geschichte der Spiele, also der fertigen Titel anzugucken, sondern auch die Geschichte eines Spiels. Wie hat sich das eigentlich von den Urgründen und von der ersten Idee heraus entwickelt, weil Sie diesen Prozess im Laufe Ihres Studiums mehrfach nachvollziehen können. Insbesondere auch bei Game Jams. Nächstes Wochenende ist der erste Game Jam in diesem Semester. Manche von Ihnen waren ja vielleicht beim Global Game Jam dabei, wo man in 48 Stunden ein Spiel entwickelt und egal ist, was dabei rauskommt, es geht vor allem um den Prozess. Und da spielen dann solche produktionsästhetischen Merkmale eine große Rolle. Wen habe ich im Team? Was können wir machen? Was haben die für Möglichkeiten? Und dann hat man am Ende einen Prototypen, der vermutlich eher so aussieht wie der obere. Dann gibt es den großen Bereich der Formanalyse, auch Werkästhetik. Das ist der medienästhetische Schwerpunkt in diesem Studium. Sie haben bei Filmästhetik vielleicht schon von sowas wie Bildaufbau, Mise-en-Scène gehört, Beleuchtung, Ausstattung, Kostüme, Bewegung und Schauspiel gehört dazu, die so ein Bild, deswegen heißt er auch Director of Photography, der Kameramann im Englischen, einfach weil es zunächst mal um die Bildgestaltung geht. Dann hat man aber so Fragen wie Einstellung, Schnitt und Montage, Ton und Narration, die filmästhetische Merkmale sind. Das sind nur die Überschriften. Da gibt es eine Fülle an Begriffen, die Sie hoffentlich jetzt zum Teil schon kennengelernt haben, die man aber sehr schön nachlesen kann. Zum Beispiel bei Bordwell Thompson Film Art, das ist ja so ein Standardwerk in der Formanalyse von Filmen. Aber es gibt für jedes Level, und das ist das Schöne, gibt es auch für Schulbücher, für die Mittelstufe gibt es schon Filme schauen. Und dann lernt man so ein bisschen was, wie man Filme beschreibt. Und über Schnittrhythmus und solche Dinge. Bei Spielen gibt es das nicht. Also es gibt das Buch, es gibt Texte dazu, aber es gibt keine Schulbücher oder Lehrbücher dazu. Und die Frage ist, was sind eigentlich spielästhetische Merkmale? Wir haben ja schon gesehen, filmästhetische gehören alle dazu. Also alles, was Sie brauchen, um Filme zu beschreiben, brauchen Sie auch, um Spiele zu beschreiben. Und Sie brauchen noch eine ganze Menge mehr. Und das ist der Inhalt dieser Vorlesung. Und die gliedert sich in zwei Teile. Jetzt ist erstmal die Einführung. Der erste Teil wird immer ein ästhetischer Überblick sein. Also wir gucken uns sowas an wie 3D-Grafik. Und wie würden Sie jemandem am Telefon die grafische Qualität eines Spiels beschreiben, was die andere Person nicht kennt? Zu sagen, das sieht total toll aus, total realistisch, hilft nicht weiter. Das haben wir in den 90ern auch schon gesagt. Und da sahen die Spiele noch ganz anders aus. Also Sie brauchen mehr Wörter, um das Spiel in seiner grafischen Anmutung beschreiben zu können. Das wäre sowas wie 3D-Grafik. Wie beschreiben Sie Grafik? Wie beschreiben Sie Animationen? Und auch da, wie unterscheiden Sie eigentlich zwischen einer Performance-Captured, modernen Animation von so einer Sprite-Animation aus den 80ern? Da hat sich was bewegt, das reicht nicht. Filmästhetische Merkmale, da muss ich gestehen, da hudel ich drüber, weil ich voraussetze, dass Sie damit schon umgehen können. Aber auch da brauchen Sie dieses Vokabular, um die filmästhetische Anmutung eines Spiels beschreiben zu können. Und Sound, also wie beschreiben Sie die akustischen Qualitäten eines Spiels. Dann Narration, auch das in aller Eile, aber da reden wir dann halt über Figuren, über Settings, über Themen, also solche Dinge, die man aus der klassischen Erzählanalyse kennt. Und dann Ludition, also die ganzen spielerischen Aspekte, die Regeln. Wie beschreiben, was müssen Sie bei Regeln beachten? So, was gibt es überhaupt für Spezialformen? Und wie beschreiben Sie ein Spiel als System? Aber auch die KI, die künstliche Intelligenz, also die ganzen Nichtspieler-Charaktere, die Ihnen so begegnen, ist auch etwas, was man überhaupt erstmal voneinander unterscheiden muss. Da gibt es bessere und schlechtere, das wissen Sie als Spielerinnen und Spieler, aber wie ist immer so das Telefonproblem. Wie würden Sie es jemandem schildern, der das Spiel nicht kennt? Denn, also ob das Telefon- oder das Hausarbeitenproblem, wie würden Sie es aufschreiben, wenn Sie keine DVD mit dem Spiel beilegen können, sondern, oder sagen, hier, guck dir das mal an oder spiel das mal durch, sondern wie beschreiben Sie es eigentlich? Auch die Physik der Welt. Und das ist jetzt nicht die klassische Physik, sondern nach welchen physikalischen Regeln funktioniert was? Fallen die Dinge nach unten? Gibt es sowas wie Schwerkraft oder nicht? Und gibt es Festkörper- und Weichkörperphysik? All solche Dinge spielen eine Rolle. Und die Ökonomie. Was gibt es für Punkte? Was gibt es für Quellen und für Senken für diese Punkte? Und inwiefern ist der Fluss des Spiels auch ein ökonomischer Fluss? Die Performance wird zu beschreiben sein, also wie betrachten wir den Spieler, also der Mensch, der dieses Spiel spielt, was ist da überhaupt zu beobachten? Und ein Beispiel, das hängt so ein bisschen von der Zeit ab, wäre Graphical User Interfaces, die im Grunde genommen sich zusammensetzen aus den vorherigen, weil sie eine bestimmte Anmutung haben, also eine audiovisuelle Anmutung, narrativ eingebettet sind oder auch nicht, nach bestimmten Regeln verfolgen. Also es gibt, die werden in bestimmter Weise im Spiel eingesetzt und auch eine bestimmte Art des Umgangs erfordern. Also das ist, jede Woche gibt es so einen Block als spielästhetische erste Hälfte der Vorlesung und anschließend kommt dann die zweite Hälfte. Und das wäre der historische Teil. Das Zwischenziel ist hier der Spiele-Review. Das kennen Sie aus Zeitschriften. Also was, wie spielen Sie das Spiel? Erstmal, jetzt ist der hier aus. Ich habe aber noch einen, Moment. Ja, hier nicht. So, können Sie mich ja besser hören. Also ich könnte es auch ohne Mikro machen, aber die Erfahrung zeigt, dass es für beide Beteiligten angenehmer ist, wenn ich entspannter spreche und Sie mich trotzdem gut verstehen können. Um so ein Spiele-Review zu erstellen, müssen Sie das Spiel spielen. Ja, das ist nicht so selbstverständlich. Manche Spiele verbrauchen ja doch also deutlich mehr Zeit, als sagen wir mal so einen Film zu schauen. Gut, dann beschreiben Sie die technischen, audiovisuellen, narrativen, ludischen, performativen Merkmale, also jetzt insbesondere diese fünf. Und das ist wirklich rein deskriptiv. Sie beschreiben das, was davor ist. Und das können Sie dann bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 7 bis 10, wie das heutzutage üblich ist. Das bringen wir Ihnen aber nicht bei. Also das ist also Unfug. Also sozusagen diese Ausrechnen einer Zahl ist Unfug. Das Beschreiben und auch das kritische Bewerten ist völlig in Ordnung, aber zu sagen, die Narration kriegt jetzt 8 Punkte oder so, also das ist merkwürdig. Das brauchen Sie nur, wenn Sie eine Kaufempfehlung aussprechen wollen, die dann irgendwie numerisch objektiviert sein soll. Und dann schreiben Sie ein Review, also dann schreiben Sie etwas, wie Sie dieses Spiel irgendwie interpretieren. Wenn Sie das interessiert, das Dispositiv und Level Up, die suchen immer Redakteure. Das ist so der Ort, in dem Sie das hier ausprobieren können. Wenn Sie mal ein Spiel besprechen wollen, geht es bevorzugt in einen dieser beiden Medien. Sie können es natürlich auch an irgendeinem anderen Ort machen. So, das wäre jetzt so ein Zwischenziel. Also eine Spielreview ist vor allem eine Beschreibung dessen, was man da sieht. So treten diese Zeitschriften auch auf. Also Sie wollen es ja möglichst objektiv machen mit dem Satz, jeder Redakteur wäre zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Ich sage ja nur, was drin ist und bewerte das so im Vergleich zu dem, was man heutzutage bekommt. Deswegen gibt es seit 30 Jahren 8er und 9er Wertungen, weil es immer das Verhältnis zur Zeit zu sehen ist. Und dann kann man das noch zusammenzählen und einen Durchschnitt berechnen und hat dann eine Zahl, ob man die jetzt braucht oder nicht. Also wir brauchen sie nicht in so einer Zeitschrift manchmal schon. Es gibt aber zunehmend Zeitschriften, die auch darauf verzichten. So, und dann gäbe es noch eine dritte Analyseform, nämlich die Wirkanalyse, also Rezeptionsästhetik. Wir arbeiten ja in der Medienwissenschaft gar nicht so sehr in der Wirkforschung, aber zumindest in der Frage, wie wird das Werk überhaupt wahrgenommen, ist eine der Grundlagen unseres Arbeitens. Da brauchen Sie allerdings, also das machen Sie jetzt so ein bisschen in Medienanalyse in dem anderen Kurs, da brauchen Sie noch Theorien. Also da kann man nicht nur einfach sagen, also das wirkte auf mich bombastisch. Also wenn Sie mit Ihrem Wortschatz versuchen, eine Wirkanalyse zu machen, das liest sich immer sehr, sagen wir mal, so wie so ein Aufsatz, mein schönstes Fernerlebnis. weil Ihnen die Begriffe fehlen und geil ist kein wissenschaftlicher Fachbegriff oder blöd oder so. Und irgendwie, das merken, wenn Sie es mal versuchen, so ein bisschen sachlich über ein Spiel zu sprechen, was das mit Ihnen gemacht hat, vielleicht auch so ein, also Shadow of the Colossus ist ein ganz berühmtes Beispiel, weil es neben dem, also der audiovisuellen Opulenz, also für PS2-Zeiten, es gibt ja aber auch ein PS3-Remake, hat es einfach so als Wirkung in dem Spiel eine ganz besondere Art, wenn man so nach dem 12. Boss oder so dann irgendwie wieder zurückkehrt und irgendwann das Gefühl hat, irgendwas stimmt in diesem Spiel nicht. So, und das beschreiben zu können in einer Art und Weise, die nicht nur so meine eigene Innerlichkeit nach außen kehrt, sondern versuchen das so zu formulieren, dass es jemand, der das Spiel nicht kennt, dennoch nachvollziehen kann, ist nicht einfach. Und da kommt man irgendwann mit der Beschreibung der eigenen Innerlichkeit nicht weiter und müsste auf Begriffe zurückgreifen, die man selten im aktiven Wortschatz hat, wenn man es nicht geübt hat. Also da braucht man sowas wie Semiotik, Narratologie, Spieltheorien, Performance und Diskursanalysen. Dinge, die Sie ja im Studium hier lernen sollen, aber die man nicht mitbringt, die lernt man auch in der Schule nicht. So, und das ist auch nichts, was ich Ihnen, also klar, könnte ich Ihnen auch eine Vorlesung halten, aber die Zeit habe ich nicht, deswegen wird es in dieser Vorlesung nicht stattfinden. Es gibt aufbauende Veranstaltungen, also Game Studies haben Sie in den nächsten Semestern und dann haben Sie auch die Möglichkeit, in anderen Veranstaltungen über Spiele zu sprechen. Das rechtfertigt ein ganzes Studium. Und so der Plan bei Spielen ist, im ersten Studienjahr und eigentlich erst im zweiten Semester lernen Sie erstmal Spiele zu beschreiben. Das ist schon mal ganz schön schwierig. Also so zu beschreiben, dass man es vermitteln kann. Im zweiten Studienjahr lernen Sie vielleicht dann die Analyse und über Spiele zu sprechen aus so einer medienwissenschaftlicheren Sicht. Und im dritten Jahr sind Sie ja schon fertig. Also dann machen Sie noch Ihr Abschlussprojekt und Ihre Bachelorarbeit. Und dann können Sie danach zumindest klüger über Spiele sprechen als vorher. Und wenn Sie es dann interessiert, können Sie ja auch entsprechende Fortsetzungen buchen. So, also das ist etwas, was ich hier nicht mache. Wenn Sie das mehr interessiert, um 16 Uhr gibt es eine Sondervorlesung Game Experience Design, auch hier heute. Also Sonder, weil sie nicht im Curriculum steht, sie können sie sich nicht anrechnen lassen. Und wäre so aus reinem Interesse. Da geht es weniger um die Beschreibung von Spielen, sondern von Spielerlebnissen. Und das ist so eine Mischung aus wissenschaftlicher Theoriebildung, aber vor allem sehr praktischen Fragen. Wie gestaltet man eigentlich Spielerlebnisse? Es richtet sich mehr an die Masterstudenten in Computerspielwissenschaften, aber es ist eine offene Vorlesung. Und wenn Sie sagen, Sie wollen alles über Spiele lernen, was es an der Uni zu lernen gibt, deswegen sind Sie hier, dann empfehle ich Ihnen diese Veranstaltung, weil Sie da Dinge lernen, die Sie sonst nicht erfahren. So, da geht es um Fragen Medientheorie, Psychologie, Philosophie und Informatik als so Versatzstücke, die da eingefügt werden. So, das ist das eine. Dann haben wir die systematische Einordnung. Das ist die Vorlesung Spielegeschichte, die Donnerstag stattfinden wird. Da geht es um die Frage nach Spielgenres. Einfach nur so als, naja, als Analysekategorie, mit der Sie arbeiten können. Ein Genre ist eine zusammenhängende Menge ästhetischer Merkmale. Ich habe Ihnen ja eben schon so mal die großen Überschriften der Merkmale genannt. Und wenn es eine bestimmte Form des Weltaufbaus gibt oder eine bestimmte Art der KI oder vielleicht auch eine bestimmte Grafik, dann haben Sie halt bestimmte Genres. Also das wird am Donnerstag alles in Ruhe nochmal erzählt. Ich erwähne es jetzt schon mal, es gibt so technische Genres, also die Frage der Konsolen, PC, Handheld, also auf welcher Plattform läuft das, weil es natürlich entscheidend ist, welche Form von Spiel Sie spielen können. Auf einer Konsole spielen Sie andere Spiele als auf dem PC. Es gibt auf Konsolen keine Text-Adventures. Ist schon ganz klar, wenn Sie jemals versucht haben, allein Ihr Passwort über dieses Konsolen-Controller einzugeben, also das lohnt sich nicht, macht man nicht. Es gibt auch keine wirklich umfangreichen Strategiespiele, für die Sie ganz viele Tasten bräuchten. Also das technische Genre oder das Dispositiv ist schon mal nicht uninteressant. Das narrative Genre kennen Sie eher aus der Schule oder aus dem Film aus, so Science-Fiction, Fantasy, Abenteuer. Spiele sind da sehr klischeisiert, also sehr viele Spiele heften sich an so klassische Genres dran. Die besprechen wir hier, also narrative Genres in dieser Vorlesung, also die Entwicklung von Fantasy, von Science-Fiction und Abenteuer sind so sozusagen so eine der Themen in der anderen Hälfte der Vorlesung. Da gibt es stilistische Fragen, kann man audiovisuelles Genre nennen, also sieht es fotorealistisch aus, ist es mit Cell-Shading, 8-Bit etc. Darüber sprechen wir hier auch noch. Ludische Genres, das ist dann so der Schwerpunkt der Spielgeschichte-Vorlesung, Actionspiele, Adventure-Spiele, Rollenspiele, Strategiespiele, Puzzles etc. Da wird jede Vorlesung mit ein so ein typisches Spielgenre behandeln, aber nur, dass man überhaupt mal einen Zusammenhang sieht. Wie gesagt, am Donnerstag mehr dazu. Und performative Genres, also die Frage, was machen die Spieler, wie erleben die Spieler das Spiel? Also geht es um Sensation, um Fantasie, Herausforderungen, Exploration und solche Fragen. So, also das, wie gesagt, Donnerstag mehr dazu und zum Teil hier ist die systematische Einordnung. Sie werden es brauchen, weil Sie am Ende dieses Semesters ja eine Spielanalyse machen, da wird das noch eine Rolle spielen, ich komme darauf zurück. Und dann gibt es den zweiten Teil dieser Vorlesung und das ist sehr wichtig, weil Sie das nicht so einfach nachlesen können. Also die Mediengeschichte der Computerspiele ist hervorragend dokumentiert, aber ist zugleich eine Geschichte der digitalen Medien. Also was Sie hier sehen, ist DEX PDP-1, ein in vielfacher Hinsicht wegweisender Computer. An dem kommen wir noch vorbei, weil ich fange so im frühen 19. Jahrhundert an und bewege mich dann jede Woche, also in unterschiedlichen Zeiträumen nach vorne. Und in der Geschichte des Computers, der steht also im Zentrum nicht nur der Spielegeschichte, sondern das frühe Internet läuft zum Teil darauf. E-Mails werden hier geschrieben, die ersten. Also jede Menge Dinge entstehen an diesem Computer, beziehungsweise an den von diesem Computer inspirierten. Und ja, dieser ganze Raum ist der Computer. Im Hintergrund sehen Sie den Speicher, das sind diese vier Schränke mit den großen Tonbändern. Das entspricht ungefähr dem Speicherinhalt eines Fotos, was Sie heute mit Ihrem Handy machen. Dann haben Sie da diese große Maschine, da links neben ist der Drucker, damit können Sie was ausgeben. Also alle möglichen, das sind alles Peripheriegeräte. Rechts daneben diese dicke Schreibmaschine, das ist halt das Eingabeinterface, die Tastatur. Und so hat jeder dieser Schränke eine Funktion, die heute wahrscheinlich nicht mal ein eigener Chip in Ihrem Handy ist, sondern in dem Chip Ihres Handys so ein, oben links dann so ein Block. Das sind aber auch 50 Jahre, sind ja inzwischen vergangen und da hat sich einiges getan. So, also das ist ein Computer und das Ding hieß Minicomputer, weil er im Vergleich zu den echten Computern richtig klein war. Der brauchte nämlich nur ein Büro und die echten Computer brauchten eine ganze Etage. Also aus der Zeit kommt das. Die Geschichte, um die es uns geht, ist einerseits die Technikgeschichte. Hier sehen Sie die Analytical Engine, also einen kleinen Ausschnitt der Analytical Engine von Charles Babbage, der erste und einzige nicht elektrische Rechner, der konnte mit Dampf betrieben werden. Also da kommen die Steampunk-Fantasien, die kommen aus solchen Geräten her, nämlich hätten wir den Strom nie erfunden oder hätten wir nie Stromleitung bekommen, hätten wir dennoch funktionierende Computer, nämlich diesen hier. Und den hätten wir vielleicht auch verkleinert, wahrscheinlich nicht an ihrem Handgelenk, aber zumindest hätte man damit die vier Grundrechenarten locker hinbekommen. Der war frei programmierbar. Also der ist ein total spannendes Gerät, auch wer es programmiert hat und so. Wurde aber nie gebaut aus finanziellen Gründen. Das war zu viel Risikokapital und die englische Regierung hat immer gesagt, das stellen wir ein, das hat auch keine Zukunft. Also das ist die Technikgeschichte, die wir fangen im 19. Jahrhundert an und da begegnen wir uns mal kurz, aber da liefern auch keine Spiele drauf. Er lief nie, aber er inspirierte dann doch die Entwicklung der Digitalrechner in den 40er und 30er Jahren, vor allem in den USA. Dann die Kulturgeschichte ist in diesem Semester vor allem die Geschichte des trivialen, schematischen, populären und unterhaltenden. Also die Kulturgeschichte ist einerseits das große, die große Kunst mit dem E davor, also die ernste Kunst, klassische Musik, die großen Opern, die großen Werke. Für Spiele sind die aber ziemlich unerheblich. Und für sehr viele der populären Filme ist die ernste Kunst, die hat sich dann doch irgendwann extrem getrennt von der Unterhaltungskunst. Und mir geht es um die Kulturgeschichte des Populären, insbesondere mit Blick auf Spiele, die sich halt sehr stark an der Science-Fiction-Fantasy- oder Abenteuerliteratur, hier sehen Sie zum Beispiel eine Abenteuergeschichte im Groschenroman des 19. Jahrhunderts, The Black Princess, das ist das, was Sie heute noch in Bahnhofsbuchhandlungen finden. Also so Dinge, die man so auf der Reise liest, so Unterhaltungen, die sind auch dafür gedacht, einmal lesen und wegwerfen, kosten dann auch nur einen Dime oder 10 Cent oder wie viel auch immer, heute kosten wahrscheinlich 2 Euro, aber so von der Qualität hat sich das nicht geändert. Muss auch jede Woche braucht man da neues Material und das ist eben so Trivialliteratur, wie es so nett heißt. Und warum? Ja, weil es sehr schematisch vorgeht und letztlich weiß man, man kennt es nicht, aber man hat es schon mal gelesen, so das ist der Eindruck. Das allerdings ist der narrative Hintergrund für die meisten Spiele bis heute. Es gibt inzwischen den Versuch, da ein bisschen rauszukommen, aber auch die narrativ gefeiertsten Spiele wie Gun Home oder so sind ja im Grunde genommen, wenn man sie aus Literatursicht betrachtet, dann doch eher so, dass, naja, also mal so ein Coming-of-Age-Story ist mal ganz nett, also so, ist halt mal ein gehobener Groschenroman, aber es ist, also so die komplexen Erzählungen gibt es in Computerspielen noch selten. Es gibt gute Beispiele dafür, die häufig dann auch so an dem AAA-Markt vorbeigehen, aber wenn man den Massenmarkt bedienen will und bei Produktionskosten von 100 Millionen sollte man das tun, dann muss man auch massentaugliche Geschichten haben und im Kino ist es ja auch nicht anders. Also was Sie da in den letzten Jahren in den populären großen Blockbustern finden, das glänzt ja nun auch nicht durch besonders komplexe Charaktererzählungen oder ganz originelle Settings, sondern vor allem über audiovisuelle Überwältigung und das Spektakel. So, und diese Geschichte gucken wir uns an, und zwar nicht nur im Spiel, sondern gerade auch im Film. Also die Geschichte des Science-Fiction-, Fantasy- und Actionfilms und Abenteuerfilms, die ja sehr lange Impulsgeber für Computerspiele war. Inzwischen kann man Wechselwirkungen stärker sehen, also wo sich Filme auch aus Spielen inspirieren lassen. Das entsteht aber letztlich aus der Populärliteratur des 19. und 18. Jahrhunderts. Und als dritte historische Achse noch die Spielegeschichte. Hier sehen Sie den berühmten Schachtürken von Wolfgang von Kempelen, der angeblich erste schachspielende Automat, der war auch sehr gut, also hat viele Spiele gewonnen. Und es war 1769 unklar, wie man so ein Wunderwerk der meistens ja Uhrmacherkunst, wie man das vollbringen konnte, so eine intelligente Maschine zu bauen, bis Edgar Allan Poe das dann aufgelöst hat und sich darüber nachgedacht hat, wie der eigentlich präsentiert wird und feststellen musste, so wie Sie ihn hier sehen, wurde er nie gezeigt. Man macht immer eine Klappe auf und dann die andere Klappe und der kleine Schachspieler, der da drin sich versteckte, der konnte dann immer von links nach rechts gehen. So dass man hinterher feststellt, okay, das ist halt doch irgendwie ein Trick, getürkt, wie man das dann sagen würde. Aber der Schachtürke selber war halt auch so ein türkischer Spieler, weil das war auch in einer Zeit, in der die Türken ja sowieso eine Bedrohung für das Abendland waren. Und deswegen war der schachspielende Türke auch eine Bedrohung für jeden anderen Schachspieler. Ist ein frühes Beispiel der künstlichen Intelligenz als Ideologie, also diesen Traum, endlich eine Maschine zu bauen, die schlau ist. Die sich mit Robotern und Androiden dann in der Literatur und in dem Fantastischen widerspiegelt. Und heute ja jetzt derzeit wissen wir, in 5 Jahren, jetzt kommt die KI, jetzt ganz sicher, glauben Sie mir. Also das hören wir seit 60 Jahren, aber jetzt ist sie soweit. Und bald gibt es auch Produkte, die klug sind, ganz bestimmt. Und das ist interessant, dass das jetzt schon seit gut 250 Jahren der Diskurs irgendwie ist. So, also das haben wir und das wird gegliedert jetzt nicht nach diesen drei Säulen, sondern historisch. Hier ist der geplante Aufbau der Vorlesung im historischen Teil. Also wir machen gleich auch eine Pause, wenn ich damit fertig bin, so 10 Minuten und dann geht es in den historischen Teil. Also wir fangen heute mit den Ursprüngen an und Sie sehen, da durchschreite ich mal ein Jahrhundert. Und dann werden die Zeiten deutlich knapper, weil wir ja doch in die Geschichte der digitalen Medien rein wollen. Die Ursprünge sind doch so die vordigitale Zeit, aber die Grundlagen legen dafür, dass es überhaupt zu digitalen Medien kommt. Die wurden ja nicht plötzlich erfunden, plopp waren sie da und veränderten die Welt, sondern sie entstanden aus einem bestimmten Bedürfnis heraus, einem kulturellen, einem technischen, einem sozialen Bedürfnis, bestimmte Probleme zu lösen und entfalten dann Wirkungen, die man so nicht bedacht hat. Aber Technikgeschichte ist keine Geschichte von genialen Erfindern, sondern eine Geschichte von ihrer gesellschaftlichen Einbettung und der Frage, wie es dazu gekommen ist und was man eigentlich damit erreichen wollte. So, das Digitale hat seine Ursprünge in der Industrialisierung und die Computerspiele haben ihre Ursprünge in dem Fantastischen des 19. Jahrhunderts. Dann gucken wir uns Mainframes an, also die großen Industrierechner bis in die 60er Jahre, also diese Stockwerk-großen Rechner, dann die Minicomputer, also diese kleinen, die nur einen Büroraum einnahmen. Und dann ab den 70er Jahren gibt es die Generation der Konsolen. Und das ist aber, also die ist jetzt auch nicht besser als eine andere Einteilung, aber das sind ganz nette Etappen. Also so 5 Jahre und in den Schritten kommt man ganz gut vorwärts. Und wir schauen uns immer auch an, wie hat sich eigentlich die Computertechnik da entwickelt. Also dass es diese Generation an Konsolen gibt, liegt ja daran, dass die Computertechnik so weit fortgeschritten ist, dass man irgendwann sagt, wir brauchen ein neues Gerät, das kann jetzt auch 3D, es hat jetzt auch 16 Farben oder eben 2 Kerne und was man halt an technischen Merkmalen hat. Wobei uns die technischen Merkmale nicht so sehr interessieren, sondern mehr die Frage, welche ästhetischen Formen werden durch die entsprechenden Rechner hervorgebracht. Und das Ganze wird halt immer so segmentiert in Technik, Kultur und Spielegeschichte. Auch relativ streng habe ich das dann jede Woche eingeteilt, damit Sie das auch nachschlagen können. Am Ende der Vorlesung benennen Sie Meilensteine der Computerspielgeschichte, insbesondere wenn Sie auch die Spielegeschichte am Donnerstag hören, aber auch hier bringe ich Ihnen die wichtigsten Meilensteine. Und benennen heißt tatsächlich, weil Sie ein Paper schreiben werden, also so eine Analyse, dass Sie in der Lage sind, tatsächlich auch mal konkrete Spiele zu nennen und nicht nur die, die Sie aus Ihrer Kindheit oder seitdem persönlich kennengelernt haben. Das habe ich jetzt im letzten Jahr gemerkt, es gibt 2 Sorten von Arbeiten. Das eine sind, die nehmen Spiel, was sie früher gern gespielt haben, meist so ein Nintendo-Titel. Naja, weil das ja die Einstiegsspiele sind. Das sind so die Konsolen, die auch Eltern schon kaufen, wenn das Kind noch 8 oder ist, oder was die großen Geschwister dann mal abgeben. Aber seitdem kennt man eigentlich nur Blockmatching-Spiele oder spielt eigentlich gar nicht mehr. Und dann gibt es die anderen, die halt auch irgendwie dabei bleiben und die haben dann zumindest eine Repertoirekenntnis, die sich seit ihrer bewussten Kindheit, so irgendwie im Alter von 6 oder so, bis heutzutage erstreckt. aber auch häufig irgendwie nach hinten dann auch nicht reicht, weil diese alten Titel aus den 90er, die sind spröde und die aus den 80er sind noch weiter weg. Da kennt man vielleicht mal ein Bild, also den Pac-Man kennt jeder, aber gespielt haben ihn halt die wenigsten. Sie ordnen aber die Spiele auch systematisch und historisch ein. Also sie wissen, in welches Genre das gehört und wie es sich entwickelt hat und welche Spiele dadurch irgendwie vorangebracht wurden. Auf der linken Seite sehen Sie mal so eine historische Zeitleiste von Controllern, die natürlich auch zusammenhängen. Also es war ja nicht so, irgendeiner setzte sich hin und der musste den Controller neu erfinden. Das war nur beim ersten Mal so. Inzwischen weiß man ja, was hat funktioniert in den Vorgängermodellen und was war gut, was war weniger gut, und darauf entwickeln sich dann die neuen Controller. Sie verstehen und erklären werkästhetische Begriffe, also dieses Spezialvokabular, was wir hier im ersten Teil erarbeiten werden, und Sie verwenden das in der Analyse von Medieninhalten. Darum geht es ja, dass Sie in der Lage sind, Spielanalysen zu machen. So, und das ist so eine Folie, die werden Sie sich sicherlich nochmal anschauen. Es ist ähnlich wie eben wie der Review, nur geht es weiter. Also wie macht man eine Spieleanalyse? Und das wird auch Ihre Hausarbeit werden, also seien Sie sehr aufmerksam. Erstmal spielen Sie das Spiel. Ohne ein Spiel zu spielen, kann man es nicht analysieren. Man kann natürlich die Bildwelten und auch die Narration analysieren, wenn man sich ein Let's Play anschaut. Aber wie sich das als System verhält, wenn man sich in dieser oder jener Form mit ihm auseinandersetzt, kann man nur erleben, wenn man es macht. Dann machen Sie in der Einleitung eine historische und systematische Zusammenfassung. Es gibt dazu noch sehr viel mehr Detail. Also das ist jetzt ein erster Anlauf. Ich erzähle Ihnen noch jede Menge dazu, wie Sie mit dieser Spielanalyse umgehen sollen. Also eine kurze Einleitung des historischen und systematischen Hintergrundes. Und dann formulieren Sie eine These, also irgendetwas, was dieses Spiel besonders macht, Ihrer Meinung nach. Warum haben Sie das überhaupt genommen? Was ist daran bemerkenswert? Was stellt es in besonderer Weise dar? Wie ist der Zusammenhang zwischen Narration und Ludition? Also solche Fragen können Sie stellen. Und wie ist die Wirkung auf Sie als Spielerinnen und Spieler? Und diese These begründen Sie anschließend. Das Vorgehen funktioniert auch hervorragend bei Filmanalysen oder bei Radio- oder Fernsehanalysen oder Theateranalysen. Es ist gar nicht so anders als andere Medienanalysen. Aber bei Spielen ist halt der Umfang an medienästhetischen Begriffen ein anderer. So, dann begründen Sie das anhand von speziellen Merkmalen dieses Spiels. Am besten auch mit Beispielen und Vergleichen, wie haben das eigentlich andere Spiele gemacht? Und warum ist dieses meines so was Besonderes und wie sähe es eigentlich in der Geschichte aus? Wo kommt es eigentlich her? Und da zeigen Sie dann, dass Sie sich halt so ein bisschen in der Geschichte bewegen können und nicht einfach nur ein Spiel gespielt haben, was toll ist, was aber sozusagen für sich steht. Kein Spiel steht für sich alleine. So, und zum Schluss wiederholt man nochmal die These und diskutiert, hat man es gezeigt oder nicht, und diskutiert die Konsequenzen. Und eine These ist nicht, das Spiel ist ein ganz besonderer Meilenstein in der Geschichte. Das zählt nicht. Das ist ein ganz tolles Spiel oder wirklich eine Perle für jeden Mario-Fan. Es ist keine These, das ist ja in Ordnung, also sonst würden Sie es gar nicht auswählen, aber bei der These müssen Sie sich tatsächlich mal eine Frage stellen, was macht dieses Spiel eigentlich zu was Besonderem? Und nicht, weil ich 100 Stunden damit zugebracht habe, bis in den letzten Level zu kommen. Das ist ja in Ordnung, aber rechtfertigt noch nicht unbedingt die Analyse. Und auch hier gilt Dispositiv und Level-Up suchen immer nach neuen Redakteuren, weil auch das der Ort ist, also nicht nur Reviews zu schreiben, so hey, das solltet ihr alle spielen, 8 von 10 Punkten, sondern was macht dieses Spiel eigentlich zu was Besonderem, und tatsächlich auch mal hingehen können und wissenschaftliche Fachbegriffe verwenden, ohne dass jemand sagt, das ist ja alles total verkopft, ich will doch einfach nur Spaß haben. Das müssen Sie, diesen Rechtfertigungsdruck haben Sie hier in diesem Rahmen nicht. So, was ist der Leistungsnachweis? Keine Klausur, sondern eine Spielanalyse im Umfang von 15 bis 20 Seiten. Details folgen. Analysieren Sie ein Spiel Ihrer Wahl nach dem genannten Schema in einer schriftlichen Hausarbeit. Umfang und Inhalt hängen davon ab, wie viele Leistungspunkte Sie erwerben möchten. Wenn Sie Theater und Medien studieren, dann hören Sie nicht die Vorlesung Spielgeschichte. Dann müssen Sie also die systematische Einordnung auch nicht vornehmen. Wenn Sie aber Medienwissenschaft, Medienpraxis studieren oder Sie wollen den großen Schein haben, dann müssen Sie beides machen. Also dann müssen Sie sowohl eine historische Analyse, eine systematische Sofortanalyse als auch eine Werkanalyse machen. Nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehende Quellen, aber bitte nicht per Copy und Paste. Zu Quellen sage ich gleich noch was. Formulieren Sie die Darstellung kompakt und sachlich, also nicht ausschweifen, und bitte keine Zusammenfassung des Spiels. Und weitere Details zu Umfang und Inhalt folgen im Laufe des Semesters in schriftlicher Form. Dann können Sie das alles in Ruhe nachlesen.
Also, ich studiere Theater und Medien. Sehr gut. Fragen, wenn Sie dann
Aber sie müssen es, glaube ich, nicht abprüfen. Oder neuerdings schon. Ah, stimmt, sie sind ja neue Jahre. Wunderbar. Ah, das kann, da muss ich nochmal nach. Ja, wir hatten tatsächlich eine Reform, das ist richtig. Das ist inzwischen für Sie auch prüfungsrelevant. Ja, dann ist ja noch umso besser, dann schreiben alle dasselbe. Ja, willkommen, willkommen. Das war, Ihr Vorgängerjahrgang hatte das nicht. Die hat nur die Filmgeschichte, aber nicht die Spielgeschichte. Wir haben das alles Modul jetzt exportiert. Korrekt. Da gelten die Online-Leistungen. Wenn Sie Germanistik studieren, haben wir Germanisten unter uns. Ja, genau. Dann ist die Frage, wie viele Leistungspunkte Sie erwerben wollen. Bitte?
Wir haben das als Auflage für den Master.
Ja, aber nur diese Vorlesung, aber nicht das ganze Modul. Oder müssen Sie das ganze Modul belegen?
Nee, wir brauchen nur diese Vorlesung.
Genau, dann machen Sie zum Beispiel, haben Sie auch als Auflage auch das Bestehen, also nur Anwesenheit oder inklusive Hausarbeit?
Also, wir brauchen
nur Hausarbeit. Okay, dann tatsächlich ist für Sie die Spielgeschichte und der systematische Teil nicht Teil der Hausarbeit. Dann sind es für Sie 15 Seiten und für alle anderen 20. Details folgen. So, Analyseebenen. Hatte ich ja schon gesagt, historische machen wir hier in der Vorlesung Technik, Kultur, Spielhistorie und ich erwarte, dass Sie dann dort auch was liefern. Systematische Analyse betrifft bis auf Sie beide alle anderen auch, also das Spiel seinen entsprechenden Genres zuzuordnen und nicht einfach sagen, ist ein Fantasy-Spiel, sondern warum ist es ein Fantasy-Spiel, welche Merkmale hat es und welche Merkmale hat das Genre Fantasy und warum passt es da rein oder ist ein Action-Adventure, was macht es zu einem Action-Adventure? Aber dann wieder für alle die ästhetische Analyse, formästhetische Merkmale unter Einsatz der in der Vorlesung angesprochenen Fachbegriffe. Und es ist hilfreich, wenn Sie die auch richtig verwenden. So. Vorbereitung. Was können Sie dafür tun? Besuchen Sie die Vorlesung. Und wenn Sie es mal nicht schaffen, dann hören Sie sich die MP3s an. Spielen Sie sich mit einem analytischen Blick durch die Spielegeschichte. Wie macht man das? Wurde ich mal zu Recht gefragt. Also natürlich gibt es Good Old Games etc. Sie können alte Spiele relativ billig erwerben. Wir haben aber auch einen Bestand an alten Spielen. Wir haben oben extra Rechner, in dem Sie mal alte Spiele kennenlernen können oder Genres. Wenn Sie sagen, ich würde gerne mal dieses Spiel, aber ich habe es nicht und ich habe auch keine PS2 und will mir auch keine kaufen und so. Wir haben eine und wir können auch das irgendwie möglich machen, dass Sie das mal sehen. Bitte, wenn Sie?
Wenn man einfach das Ganze, also wenn man halt so schlecht wie Spiele ist,
ja.
Wenn man einfach sagt, dann kann man dann
auch schauen. Genau, komme ich gleich zu, wie Sie daran kommen. Also klar, es gibt so verschiedene Level, wie Sie Spiele kennenlernen können. Geben Sie mir noch 5 Minuten, dann machen wir Pause. Dann können Sie das alles diskutieren. Sie können auch Let's Plays schauen, selbstverständlich für alte Spiele, aber Sie werden nicht erfahren, also wie sich Space Invaders anfühlt, das erfahren Sie nur, wenn Sie heute oben an den Arcade-Automaten gehen und diese blöden Flash-Dinger, die Sie im Netz finden, die können Sie alle in die Tonne treten. Also die alten Arcade-Spiele sind nur an Arcade-Automaten richtig zu erfahren. Es gibt gute Emulatoren, aber allein das Interface in der Hand zu haben, die haben ja nicht umsonst so ein Ding nachgebaut, dass Sie mal Spiele entdecken von 1978, die sind so alt wie Ihre Eltern. Also das müssen Sie mal erfahren, setzen Sie sich mal oben dran. Und knacken Sie meinen Highscore. I defy you. I challenge you all. So, und dann lernen Sie einfach mal, wenn Sie finden, Dark Souls war schwer, dann spielen Sie mal ein NES-Spiel. So, also das ist so tatsächlich eine ganz andere Art und Weise, mit Spielen umzugehen. Lassen Sie sich von guten Spielekritikern inspirieren. Chris Franklin nenne ich da gerne, Aaron Signals, der macht sehr, sehr gute Analysen. Also ich habe hier mal eine Liste aufgebaut. Sie können auch gerne Ihre bevorzugten nehmen. Let's Play. Also mein Problem bei Let's Plays ist, es sind halt häufig irgendwelche Jungs, die einfach brabbeln, was ihnen so durch den Kopf geht, während sie ein Spiel spielen. Das kann sehr unterhaltend sein, das will ich jetzt auch nicht irgendwie nehmen, aber bringt sie dem Spiel nicht näher, sondern nur dem Jetzt-Spielerlebnis dieses Spielers. Sie lernen auch, wenn sie Pech haben, wenig über das Spiel, sondern halt nur, der mag das oder der mag das nicht oder hier scheitert er, hier ist er besonders gut. Aber dass Sie tatsächlich eine Analyse haben oder eine Kritik sogar, das finden Sie bei Ausgewählten. Und ob jetzt der Angry Video Game Nerd dazu gehört, ist mal Frage. Aber er hat zumindest damit angefangen, Spiele mal, also einerseits hat er halt so seine Show, andererseits macht er ziemlich gute Analysen von alten Nintendo-Spielen oder auch Sega-Spielen. Manche also sind auch nicht mehr aktiv, so, aber das sind jetzt so ein paar Namen. Wenn Sie andere gute Kritiker kennen, also bin ich auch immer gerne bereit, diese Liste zu ergänzen, Ich freue mich auch immer, wenn ich neue kennenlerne. Das ist aber zumindest mal so ein Einstieg, mit dem Sie, wenn Sie mal vernünftige Let's Plays schauen, es sind ja keine Let's Plays, sondern eben vernünftige Analysen oder Kritiken sehen wollen, zumindest auf das Spiel bezogen. Was es häufig nicht gibt, auch bei der Wikipedia nicht, sind die ganzen historischen Kontexte. So, was sind Quellen? Was sind valide Quellen? Und da, ja, Wikipedia, die englische, dürfen Sie nehmen, sollen Sie sogar nehmen. Die bietet teilweise sehr umfangreiche und gut recherchierte Informationen. Also die Spielegeschichte ist bei der englischen Wikipedia am besten aufgearbeitet von allen. In seinem ganzen Umfang, sowohl in der Listenform, also die Liste aller Action-Adventures oder aller Text-Adventures oder so, da ist die Wikipedia ungeschlagen in der Listenform. Aber auch die Beschreibung der Spiele ist hervorragend. Die deutsche ist dagegen miserabel, also es gibt auch gute Beiträge, aber die hat halt diesen Anspruch, es muss knapp und kurz sein, und die englische will halt so viel wie möglich. Also die dürfen Sie benutzen, dürfen Sie auch zitieren, alles in Ordnung. In der Regel haben Sie dort jede Menge Quellen, weil ich nehme an, also spielaffine Menschen sind technikaffine Menschen und die waren sehr früh in der Wikipedia dabei und wissen, das ist ihr Hobby und arbeiten in einem philologischen Aufwand, den halt sonst niemand betreibt. Und solange wir nicht eine wissenschaftlich ganz fantastische Spielephilologie haben, ist das das Beste, was es gibt. Ähnlich und auch häufig eine Quelle der Wikipedia ist Moby Games. Die machen nur keine Analysen, sondern da wissen sie aber, wann wurde das Spiel in Japan veröffentlicht und wie sah das Cover dort aus und wann kam es dann nach Europa und wie sah der Unterschied zur US-amerikanischen Fassung aus. Also eine nahezu vollständige Datenbank aller Computerspiele, auch der obskursten Titel, die diese Firma noch gemacht hat, das können Sie dann noch alles filtern. Sie müssen aber wissen, wonach Sie suchen, weil Sie kein so ein Portal haben, sondern erstmal stehen Sie auf so einer ziemlich leeren Seite, dann müssen Sie ein Spiel eintippen. Aber wenn man mit dieser Datenbank umzugehen weiß, findet man unglaubliche Informationen, die man in dieser Zusammenstellung woanders sonst nicht bekommt. Dann gibt es Hardcore Gaming 101, die haben zu eine handverlesene, kommentierte Sammlung klassischer Titel. Hardcore Gaming heißt das, also... Das ist halt für Leute, die alte Sega-Spiele mögen. Es geht vor allem um alte Spiele da. Aber auch so Titel, die nicht unbedingt in den Mainstream kommen, aber die halt ihren Platz in der Spielgeschichte verdienen. Interessanterweise auch TV Tropes. Das ist so eine Seite, wenn Sie die einmal öffnen, müssen Sie den Nachmittag freinehmen. Weil die Idee dieser Seite ist, die baut so ein Privatvokabular auf und jeder Artikel muss dreimal von anderen verlinkt werden. Das ist so ein wirres Netz. Und man denkt, oh ja, das stimmt, oh, das interessiert mich auch nur. Also man, am Anfang ist man erstmal overwhelmed, ist eine sehr interessante, das zweitgrößte Wiki der Welt nach Wikipedia, aber irgendwie viel unbekannter. Man beschäftigt sich ursprünglich mit so Klischees in Filmen, immer wenn die einkaufen, bringen sie ein Baguette mit und so. Also sowas ist da drin und dann irgendwann wuchert es und nimmt inzwischen alle Medien auf, also, und guckt sich alle Tropen, also so Klischees in allen Mediengattungen an. Und die haben eine wahnsinnig umfangreiche Analyse von Spielen und was da so für Klischees dann aufkommen. Aber eine furchtbare Ordnung. Ist nämlich alphabetisch geordnet. Das mieseste Ordnungsprinzip, was man sich vorstellen kann für eine Enzyklopädie, ist das alphabetische. Weil man überhaupt nicht weiß, was man sucht und man fängt ja nicht bei A an und arbeitet, also bei spätestens C hört man ja dann auf. Also auch hier muss man wissen, wonach man sucht, aber sie haben ein... Wenn Sie ein Spiel haben, können Sie auch hinter irgendwie Mega Man, TV Tropes, dann finden Sie halt eine schöne Auflistung von Merkmalen bei TV Tropes. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Blogs, englischsprachige Blogs wie Rock Paper Shotgun, Polygon, Kotaku, so in Ansätzen. Also die haben immer sehr interessante Artikel dazwischen. Oder Indie Games, was aber eher so eine Fortschreibung ist. Die machen keine Analysen, sondern mehr eine Darstellung, wie sieht es eigentlich im Indie-Sektor aus. Also gucken Sie sich solche Blogs an, wenn Sie aktuell dabei bleiben wollen, was derzeit über Spiele gesprochen werden kann, jenseits von den reinen Reviews. Diese Blogs haben auch immer auch ein Review dazwischen, aber die haben halt auch irgendwelche Hintergrundartikel, die Sie woanders nicht so leicht kriegen. Und ansonsten gibt es den Bereich der Game Studies, aber das ist jetzt für dieses Semester gar nicht so relevant. Sie sollen erstmal lernen, Spiele zu beschreiben und sich in dem Kosmos auszukennen und die komplexeren Analysen machen wir dann einfach ein andermal. So, letzte Folie, das ist noch so ein Tipp, den ich immer gebe, der in der Regel nicht umgesetzt wird, aber wenn Sie sich ernsthaft mitspielen, also nicht nur für diese Vorlesung, sondern sagen, das ist eigentlich mein Wunsch, ich will das auch hier studieren, weil ich danach den Master machen will oder weil ich danach in die Industrie will und weil ich das Medium Spiel verbessern will. So, das kann es ja auch sein. dann sollten Sie sich ernsthafter damit auseinandersetzen und nicht nur, okay, was muss ich machen, um diesen Schein zu bestehen, sondern was muss ich machen, um dieses Medium zu verstehen. Und da hilft es, dass Sie anfangen, ein Tagebuch zu führen, das kann auch digital sein, indem Sie Spiele beschreiben, die Sie so spielen. Also beschreiben Sie nicht nur die äußeren Merkmale, sondern auch dem Spiel auf den Grund gehen, den Entscheidungen, den Gedanken und Gefühlen, mit denen Sie die Entscheidungen hergehen, die Spielmechaniken, die diese Entscheidung unterstützen. Gehen Sie ins Detail, suchen Sie nach Gründen für verschiedene Mechaniken des Spiels, analysieren Sie, warum einzelne Momente des Spiels sich von den anderen abheben. Das kann auch eine Leitfrage, das können auch Leitfragen sein für Ihre Hausarbeit, aber das kann so eine Seite pro Spiel oder jeden Tag eine Seite schreiben. Man kriegt eine Übung darin, über Spiele zu sprechen. Reden Sie miteinander über Spiele. Versuchen Sie mal aus diesem tolle Spiel macht irre Spaß, 20 Stunden Unterhaltung, davon wegzukommen. Also Spiele sind natürlich primär Unterhaltungsmedien, das liegt aber nicht am Medium, sondern an der Industrie. Das Medium Spiel kann viel mehr als Zeit für Dollars irgendwie einzutauschen. Und es ist auch nicht nur der reine Eskapismus, das ist einfach eine tolle Welt, in die man da fliehen kann. Das ist ein vernünftiger Anspruch an Medien, die meisten Medien haben genau diesen und die meisten Medien sind auch Unterhaltungsmedien, aber die großen Meilensteine der Mediengeschichte sind tatsächlich die, die das Medium, egal ob Film oder Spiel, voranbringen und da muss man schon wissen, warum ist das eigentlich was Besonderes und dann fällt dabei ab, warum ist das Spiel jetzt nichts Besonderes. Aber solche Fragen sich zum ersten Mal zu stellen, und nicht immer zu rechtfertigen, nein, Sie machen nicht gewalttätig, nein, Sie machen auch nicht süchtig. Also lösen Sie sich von dieser Angst, aber natürlich haben Sie Ihre Zeit. Spiele machen nicht süchtig, aber Sie brauchen eine Menge Zeit, einfach weil manche Spiele halt 20 Stunden, also unter 12 kommt man ja kaum raus, aber manche wollen ja noch 50 Stunden und da müssen Sie sich schon einteilen, wie Sie damit umgehen. Aber als Analytiker müssen Sie weder das Spiel komplett durchspielen auf dem Hard-Modus, noch dürfen Sie in keine Walkthroughs schauen, weil das gecheatet ist. Ein Medienwissenschaftler kennt keine Cheats und auch keine Spoiler, wenn Sie das Spiel verstehen wollen. So als Privatier können Sie natürlich sagen, nein, ich muss das ohne Anleitung durchspielen. Aber als Wissenschaftler müssen Sie sagen, nein, ich will den Level 12, also hole ich mir ein Safe Game irgendwo aus dem Netz, damit ich den Level 12 sehen kann. Und nicht, nein, da muss ich aber die 8 Stunden muss ich dann schon selber durchbringen. Also lösen Sie sich von dieser Vorstellung, dass Spielen etwas sozusagen ein Attribut ist, was man sich nur verdient, indem man halt eine bestimmte Form der Performance zeigt. Wissenschaftliche Analyse ist da was anderes. Ist bei Filmen ja nicht anders. Da springt man auch schon mal zum Ende vor. Einfach weil man jetzt sehen will, wie das hier die letzte Szene aussieht. Und da geht es einfach um andere Inhalte. So, damit entlasse ich Sie jetzt in die Pause. 10 Minuten, um 40, 42 machen wir hier weiter und dann geht es in die Geschichte.